Gut, es ist jetzt die dritte Predigt zum Thema Hoffnung. Ich weiß, es liegt fast, ja, liegen 4 Wochen dazwischen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, es waren so diese Texte rund um das Seufzen der Schöpfung, das Seufzen der Kinder Gottes. Und jetzt wird es um das Seufzen des Heiligen Geistes gehen. Bisschen vorausschauend auch auf Pfingsten zu, weil ich mit der Unterklasse am Pfingsten weg bin, habe ich gedacht, mache ich hier schon mal was Pfingstlerisches ein wenig. Und es wird in diesem Text auch um das Gebet gehen, aber nicht so, wie ihr vielleicht das schon vielmal gehört habt, dass das Gebet dann, ja, du musst einfach beten und beten ist wichtig und so, sondern ich möchte euch etwas anderes weitergeben. Ich war ja in Spanien in den Ferien und ich habe gerade vorher ein paar wenige Worte Spanisch versucht zu sprechen und ich merke, mein Spanisch ist noch so schlecht. Ich muss unbedingt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nach Spanien, damit ich das dann wirklich kann. Und wenn ich dann dort bin, dann spricht man vor allem auf dem Campingplatz dann mit Deutschen. So ist es. Aber es gibt ja gute Tools. Zum Beispiel kennt ihr das vielleicht, diesen Übersetzer. Und das ist so was Suppriges. Ja, ich freue mich sehr, wieder zurück zu sein hier in Adischwil und mit euch Gottesdienst zu feiern. Egal, ob ihr meine Sprache sprecht oder nicht sprecht, seid herzlich willkommen.
Незалежно від того, чи розмовляєте ви моєю мовою, чи ні. Будемо раді завітати до мене під час мого робочого часу.
War das gut? Hat man es verstanden? Ich mache es nochmals.
Я дуже радий повернутися сюди, в Адлісвіл, і провести з вами богослужіння, незалежно від того, чи розмовляєте ви моєю мовою, чи ні. Вітати до мене під час мого робочого часу.
Hat man es verstanden? War das dobro? War das gut? Tamara, hast du es verstanden? Gut, super. Es war ukrainisch, ja, Spanisch kann ich dann doch schon ein bisschen besser noch. Das ist ja eine super Sache, da kann man sich wirklich nicht gerade unterhalten, aber man kann so ein bisschen unterwegs sein miteinander. Und das ist toll, aber was spricht eigentlich Gott für eine Sprache? Ich weiß es nicht so ganz genau. Früher haben sie gesagt, bei meiner Ausbildungsstätte, es sei Berndeutsch. Keine Ahnung, warum man im Himmel Berndeutsch sprechen sollte. Vielleicht, weil es eine der wohlklingenden Dialekte in unserem Land ist. Obwohl, dann würde ich ihnen noch, glaube ich, Richtung Osten, Richtung, also nicht Thurgau. Nein, nicht. Ist all da, wenn der Nebel weg ist, kannst du ein Farbfötterli machen. Nein, eher im Bündnerland dann dort, das gefällt mir noch ein bisschen besser. Welche Sprache spricht Gott? Wir wissen es nicht. Wir gehen davon aus, dass er uns so oder so versteht. Aber wir wissen es nicht. In diesem Text im Römer 8 heißt es, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. In diesem Text werden wir hineingenommen in eine Gesprächsrunde. Hier sind wir, hier ist der Vater und der Heilige Geist übersetzt zwischen uns und erklärt und durchdringt und schaut. Und alles das ist möglich, weil Jesus Christus uns die Türe zum Vater geöffnet hat. Für Paulus ist es offensichtlich selbstverständlich, wenn man seine Texte liest, dass das Christen beten. Und zwar nicht als ein Zwang. Ich habe ja, als ich in diesen Ferien war, wieder einen ehemaligen Studienkollegen, also war es ja über mir, getroffen. Wir treffen uns eigentlich jedes Mal, wenn wir in den Ferien sind in Spanien. Wenn wir nach Denia gehen, gehen wir dort in den Gottesdienst. Und da haben wir ein bisschen ausgetauscht, wie wir das Studium so erlebt haben. Und ich habe dann so wieder gespürt, was wirklich krampf und schwierig ist am Christsein, habe ich erst unter Christen wirklich kennengelernt. Da habe ich plötzlich gemerkt, ich muss am Dienstag beten, ich muss am Donnerstag beten und dann muss ich am Freitag, sollte ich noch freiwillig irgendwo dabei sein und am Samstag muss ich auch und am Sonntag sollte ich noch ins Wald rein arbeiten. Und da habe ich gesagt, ja, aber halt mal, Sonntag ist doch 7 Tage, nein, das hat Gott auch nicht so gemacht. Spielt keine Rolle, im Dienst musst du auch 7 Tage arbeiten. Und alle solche Dinge habe ich gemerkt, das ist so dieser Druck und dieses Beschwerte. Und ich weiß noch genau, so nach etwa 1,5 Jahren, als ich mal von unten hochlief auf den Heiligen Berg, habe ich mir gesagt, ich schmeiße all das auf die Seite und ich gehe zurück wieder zu diesem Anfangsglauben. Zu diesem Glauben, wo ich mit Freude ins Gebet ging, wo ich mit Freude Gott diente, wo ich nicht gezwungen wurde. Und egal, was die Umstände mit mir machen, das spielt gar keine Rolle. Ich will das machen, was in meinem Herzen ist. Ich will Gott dienen und ich will ihn ehren mit meinem Dasein. Und darum ist für mich nie die Frage, wie lange soll man beten? Wenn ich lange bete, bete ich darum lange, weil ich viele Gebetsanliegen habe oder weil ich Gott intensiv loben und preisen will mit der Gitarre und mit Gesang. Wenn ich lange bete, dann bete ich, weil ich im Herzen einen Drang verspüre, Gott nahe zu sein, weil ich ihm dienen möchte. Ich will im Gespräch sein und ich finde es so super, dass wir das können, obwohl Gott doch ein völlig anderes Wesen ist als wir. Er ist so unverknorzt und unverkrampft und doch so gerade und einfach. Ich habe in diesen 3,5 Wochen, in denen wir weg waren, viel in der Bergpredigt die Seligpreisungen gelesen. Und wenn man die Seligpreisungen liest, dann merkt man immer, da ist sowas Fremdes. Selig sind, die geistlich arm sind? Kann das wirklich sein? Oder selig sind die Sanftmütigen, das heißt die zurückstehen und Raum geben und dann fahre ich wieder mit dem Wohnmobil und denke, komm, gib mal Gas. Du hast einen BMW und ich einen Fiat mit viel Gepäck, gib mal Gas. Die Sanftmütigen. Gott ist so völlig anders als wir. Und oftmals können wir gar nicht verstehen, was Gott eigentlich ist oder wer er ist. Wir haben vielleicht so ein Bild, das uns so übergeben wurde, das in unser Leben hinein, manchmal auch hineingedrückt wurde. Aber die unglaublich schönsten Momente in meinem Leben, wenn ich mein geistliches Leben anschaue, sind nicht die, in denen mir jemand gesagt hat, Gott ist so oder so, Gott ist wie ein Vater oder Gott ist so, sondern die Momente, in denen ich am Herzen Gottes war, wo ich seine Gegenwart wahrgenommen habe und plötzlich gemerkt habe, ich bin wie nichts in seinen Augen und trotzdem liebt er mich. Ich bin wie nicht wert, in seine Gegenwart zu kommen und trotzdem ist der rote Teppich für mich ausgelegt. Ja, in welcher Sprache soll man Gott ansprechen? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und das variiert natürlich. 7.396 Sprachen gibt es. So, nach allgemeiner Zählung. Vielleicht sind es ein paar mehr, ein paar weniger. Es geht ja auch irgendwie die Sprachen, die untergehen. 7.396. Ja, wie soll man Gott ansprechen? Hebräisch? Weil im Alten Testament das die Sprache hauptsächlich ist. Dann haben wir es ja auch gelernt auf St. Kishona. Oder Aramäisch, weil Jesus Aramäisch gesprochen hat. Oder Griechisch, weil das die Amtssprache der Apostel dann war, Paulus und die Leute dort. Oder halt eben doch Berndeutsch. Ja, dann lieber Hebräisch für mich jetzt persönlich. Und hier heißt es, der Geist Also ich weiß, die Berner haben hier einen enormen Vorteil, aber stellt euch vor, alle müssten Berndeutsch lernen. Das wäre ja Gang. Gang. Gehen wir noch schnell Gang. Gang. Ja, es ist einfach das typische Gangwort. Also für die Fremdsprachigen, es gibt so Wörter, die braucht man nur in einem bestimmten Dialekt. In den anderen Dialekten nicht. Gang. Gut, also der Geist hilft unsere Schwachheit auf, das heißt, er schaltet sich zwischen uns und Gott wie ein Übersetzer. Man kann sich das ganz praktisch vorstellen, du musst nichts eingeben und du musst nicht die richtige Taste und du musst nicht Lautstärke mehr oder so, du kannst einfach sprechen und der Heilige Geist nimmt dich mit hinein in diese Zwiesprache mit Gott. Und immer wenn du sprichst, immer wenn du betest, auch wenn du alleine zu Hause in deinem Zimmer bist oder in deiner Wohnung bist, immer wenn du betest, bist du nicht allein, sondern Gott ist da und der Heilige Geist steht dazwischen, übersetzt für dich. Du bist immer hineingenommen in die Gemeinschaft, in die Dreieinigkeit Gottes. Und ich bin überzeugt, in dieser Gesprächsrunde, ich bin überzeugt, wir brauchen diese Hilfe auch. Denn wir sind ja jetzt als Freikirche mehr oder weniger manchmal stolz darauf, dass wir frei beten. Ich weiß noch gut, da war ich vielleicht so 2-3 Jahre im Dienst. Wir waren eingeladen bei einem befreundeten Ehepaar. Und als wir da am Tisch saßen, hat er gemeint, ja, du bist der Pastor, bete du. Habe ich gesagt, nein, ich bin bei dir zu Hause, du kannst beten für das Essen. Und er hat gesagt, gut, dann bete ich. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Ich habe dann gedacht, ach, auch noch spannend. Und er hat mir das dann erklärt, dass das Gebet, das sein Vater ihn gelehrt hat, und ist sein gewohntes Gebet. Und ich habe mich dort damals ein wenig überhoben und gedacht, ja, wir können doch frei beten. Wir haben den Heiligen Geist. Also für etwas sind wir ja evangelikale Christen. Und je länger ich unterwegs bin, desto mehr merke ich und spüre ich, all unsere Gebete haben dieses Formelhafte. Wir beten und wir beten, wir beten und wir beten oftmals dasselbe. Und wenn ihr zum Beispiel am Dienstagabend mit uns hier in der Gebetsstunde seid, dann könnt ihr schon, wenn jemand anfängt zu beten, etwas sagen, nach einer gewissen Zeit, was jetzt kommt. Weil wir nehmen immer die gleichen Worte. Wir tun zwar so, als ob alles völlig frei und völlig neu und völlig aus dem Nichts kommt, aber oftmals beten wir unsere normalen Gebete und beten sie fast ein bisschen runter. Und der Heilige Geist hilft uns, das zu sagen, was wirklich in unserem Herzen ist. Denn wir als Christen, wir haben ja so viel zu beten. Und wir müssen für die verfolgten Christen beten. Wir müssen für die Missionare beten. Wir müssen für Evangelisation beten. Wir dürfen beten, dass der Hunger auf dieser Welt ein Ende nimmt. Wir können dafür beten, dass endlich der ESC abgeschafft wird. Ah nein, das gehört nicht hier drin. Das müssen wir nicht. Aber wir haben so viele Dinge, die wir wie abhaken müssen. Und ich habe gemerkt, ja, das ist für die Generation Pflicht. So alle, die 60, 70, 80 sind, ist das völlig normal, oder? Da man betet einfach, zack, wird abgehakt. Ich habe irgendwann mal angefangen, nur noch das zu beten, was ich wirklich will. Und ich glaube, das ist das Geheimnis eines Gebetslebens, eines lebendigen Gebetslebens ist, dass ich nicht bete, was andere von mir erwarten, nicht mal das, was ich denke, was ich beten müsste, sondern dass ich wirklich schaue, was ist in meinem Herzen drin. Denn der Geist Gottes, der seufzt und übersetzt mein Gebeten in eine Sprache, die ich nicht verstehe und nicht erfassen kann, wenn ich bete. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, die Schöpfung hat geseufzt, wir seufzen und der Geist Gottes seufzt auch. Das heißt, ja, wir leben hier in dieser Welt und vieles ist noch aus dem Ruder, vieles ist nicht so, wie es sein sollte, aber wir haben jemand, der für uns vor Gott einsteht und übersetzt. Und hier kommt ein unglaublich starkes Wort, das mich schon mein halbes Christenleben begleitet. Habe deine Lust an dem Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, das ist ja alles gut und recht mit dem Gebet, aber warum erhört Gott dann nicht mehr von meinen Gebeten? Vielleicht liegt es daran, dass du gar noch nicht richtig weißt, was dein Herz wünscht. Vielleicht liegt es daran, dass du vor allem das betest, was du im Kopf denkst, was richtig wäre. Oder was andere Leute dir sagen, ja, du musst das so beten und du musst das beten und das ist wichtig. Aber Gott möchte uns das geben, was wir uns tief im Herzen wünschen. Und ich habe einige Zeit gebraucht, um zu merken, dass ich mein Herz verändern lassen muss oder dass ich zulassen muss, dass Gott in mein Herz schaut und die Dinge, die ihn nicht meinen, herausnimmt, damit wirklich Gottes Wille durch mich geschehen kann. Ist ein bisschen kompliziert. Ich versuche es anders zu erklären. Wenn Gott dir gibt, was in deinem Herzen ist, dann wirst du in deinem Leben sehen, was du wirklich willst. Dann hast du vielleicht ein gutes Haus, eine schöne, liebe Frau, mehr oder weniger nette Kinder. Obwohl, das liegt meistens ja dann nicht an den Kindern, aber das einfach so nebenbei. Und du hast ein gutes Auto und einen guten Job. Habe ich noch was vergessen? Gesundheit, genau. Dann hast du all das, was du wirklich willst. Und dann möchtest du aber eigentlich mehr Geistesfülle erleben. Ja, willst du das wirklich? Darf der Geist Gottes wirklich in unserem Leben etwas verändern? Dann möchtest du, dass mehr Menschen zum Glauben kommen. Ja, willst du das wirklich? Oder ist es einfach so, wie soll ich sagen, schick, halb für Evangelisation, oder wir wollen Kirche für andere sein, darum müssen wir auf jeden Fall nach draußen gehen und wirken und machen und tun. Was wollen wir wirklich? Und der Geist Gottes schaut in unser Herz und er gibt raus, was wir wollen vor Gott. Er gibt nicht raus, was wir denken, was gut wäre. Und darum ist der Schlüssel zu erhörlichem Beten oder zu geistlichem Beten, dass wir unser Herz ändern lassen, dass wir uns erneuern lassen durch den Heiligen Geist. Ich bin manchmal erstaunt, wenn wir darüber sprechen, was richtiges oder falsches Beten ist. Ich weiß noch ganz genau, ich habe ein bisschen ganz, ganz losen Kontakt noch zu dieser Person. Wir waren im Gottesdienst und eine junge Person, so im Alter von Jerome etwa, hat gebetet. Total innig und inbrünstig. Und dann hat er einen theologischen Fehler gemacht im Gebet. Also, nicht aus meiner Sicht, aber aus Sicht der alten, weisen Leute in der Gemeinde. Und die sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, du musst ihm unbedingt sagen, so betet man nicht. Und da habe ich gedacht, also erstens mal könnt ihr es selber sagen, zweitens möchte ich es aber nicht, dass ihr es tut. Denn eines, was ich gelernt habe, schon anfangs in meinem Christsein von einem alten, weisen Mann, ist, der hat mir gesagt, weißt du, André, wenn du den Leuten am Gebet herumfliegst, dann kannst du nur etwas erreichen, nämlich, dass sie aufhören zu beten. Und ich habe den starken Glauben, das starke Vertrauen, dass Gott mit uns zum Ziel kommt, uns auch manchmal durch Irrungen begleitet, also unsere Irrungen begleitet, um uns auf den rechten Weg zu bringen. Und wir müssen nicht schon, wenn der Abzweige vielleicht ein bisschen schräg ist, sagen, halt, hier darfst du nicht weiter, musst gerade wieder darüber. Wir wollen alle straight sein, ganz gerade. Nein, ich glaube, Gott kann mit uns auch manchmal komische Wege gehen. Dann habe ich das damals nicht getan und dieses Dilemma, was ist richtiges Beten? Wie betet man überhaupt so, dass Gott es hört und all diese Dinge, ich finde das völlig eine falsche Alternative. Die Frage ist nicht, wie beten wir, sondern die Frage ist, beten wir oder beten wir nicht? Und beten heißt ja nicht einfach irgendwie ein Soll erfüllen. Wir stehen nicht morgens auf und dann überlegen wir uns, ach ja, jetzt habe ich meine Zähne geputzt, bin auf dem Klo gewesen, habe mich rasiert, wenn man das noch macht, habe das Morgenessen, meinen Kaffee gehabt und mein Brötchen gegessen und jetzt muss ich noch beten. Ja, wie soll ich das sagen? Wenn es nicht in deinem Herzen ist, Gott zu suchen, Gottes Nähe zu suchen, dann kannst du es auch mal lassen. Denn wir müssen nicht beten. Wir dürfen in die Gegenwart Gottes kommen. Wir dürfen Gottes Arm bewegen durch unser Gebet. Und vielleicht ist dann unser Gebet durch den Heiligen Geist getrieben manchmal nichts mehr als ein kleines Aufstöhnen oder ein kleines Jammern vor Gott. Herr, du siehst das Elend in meinem Leben. Und heute muss ich wieder in diese Arbeitsstelle oder an diesen Ort hin, wo die Leute schwierig sind. O Herr, komm mit. Ich brauche dich. Manchmal können wir auch einfach still vor Gott sein und ihm unser Herz zeigen und sagen, du siehst, was hier drin ist an Zerriss, an Not, an Fragen, an Aufregung, all das, ich lege es einfach hin vor dich. Und der Heilige Geist übersetzt das für Gott, dass es angenehm ist für ihn. Unsere Gebete müssen nicht schön sein. Unsere Gebete müssen nicht wohl formuliert sein. Unsere Gebete dürfen einfach richtig rau und pur sein, aus unserem Herzen hinaus. Beten heißt, Gott sein Herz ausschütten. Ihn hineinlassen in die Not, die wir haben. Und vielleicht hast du dann irgendwann mal deine Not Gott gebracht und Gott hat in dein Leben eingegriffen, dann bring ihm deinen Dank. Und vielleicht hast du dann so Freude, dass du denkst, andere Menschen um mich herum müssten das auch erleben. Und dann betest du für sie, nicht weil du noch beten musst für alle deine Nachbarn, sondern weil du möchtest, dass sie Gottes heilsame Gnade erleben, Gottes Erbarmen. Ich glaube, das Einzige, was wirklich falsch ist im Leben, wenn wir unser Herz vor Gott verschließen. Wenn wir nicht mehr von Herzen beten, sondern nur noch unsere Formalitäten abarbeiten. Ich komme zum Schluss. Der Geist will uns aufhelfen im Gebet. Für Paulus ist es selbstverständlich, wir beten. Wir beten. Und der Geist übersetzt. Und wir sind manchmal schwach und brauchen da extrem viel Hilfe. Wir wissen nicht, was richtig ist. Es gibt ja viele Fragen. Da kannst du links oder rechts durchgehen und beides scheint irgendwie fragwürdig. Weil es oftmals für viele Fragen gar keine gute Lösung gibt oder keine simple Lösung gibt. Der Geist übersetzt. Er übersetzt unsere Gestackel, unsere bruchstückhaften Worte, so dass es Gott gefällt. Aber er übersetzt das, was in unserem Herzen ist, nicht das, was in unserem Kopf wir denken, was sein müsste. Und darum einfach beten. Und ich habe hier dieses einfachste aller Gebete, wie ich oft meine, noch hingeschrieben. Dieses Oje. Ist ein bisschen seufzig oder so. Oje. Weil es ja eigentlich nichts anderes heißt als Oje. Jesus. Jesus in die Situation hinein. Jesus in dein Leben hinein. Jesus in deine Familie hinein. Jesus in deinen Arbeitsplatz hinein. Jesus in deine Schmerzen hinein. Oh je. Jesus, hilf. Amen.